die Könige David und Salomon. Entscheidend ist ja, dass die Bibel es so darstellt, dass diese Könige David und Salomon ein großes Reich regiert haben. Was sagt die Archäologie dazu?
1000 Antworten.
Also bei David tun wir uns ganz, ganz schwer, irgendwas archäologisch sicher nachzuweisen. Es gibt seit 30 Jahren ungefähr eine Inschrift, die in Tel Dan gefunden wurde, wo Bet David, also das Haus Davids, draufsteht. Und diese Bezeichnung Bet plus ein Personenname, das wurde im Vorderen Orient häufig verwendet, um ein bestimmtes Territorium zu beschreiben. Damit ist eigentlich heute ziemlich akzeptiert, dass es diese Person David gegeben hat, aber richtig verbinden können wir eigentlich mit ihm nichts, weil wenn man sich dem David auch mal biblisch genauer betrachtet, dann war das ursprünglich ein Söldnerführer, der eine relativ große Truppe um sich geschart hat, die eine ganze Menge für Unruhe gesorgt hat und das Land auch halbwegs kontrolliert hat. Als dann die Auseinandersetzung mit den Philistern immer schwieriger wurden, hat man diese Freischärlertruppe im Endeffekt angeheuert und David scheint da ganz gute Vertragsverhandlungen geführt zu haben. Normalerweise hat man solche Söldner als zeitlich begrenzten Zeitraum angeheuert, das für irgendeinen Kriegszug, dass sie ihn führten. Und David hat da offensichtlich dann herausgeschlagen, dass er dauerhaft als König eingesetzt wird und damit eben ein festes Territorium hat, für das er zuständig ist, dessen Sicherheit er garantiert, aber das ihn auch entsprechend versorgen muss. Das zieht sich bei vielen Texten durch. David war nie der große Strahleheld, wie wir das normalerweise mit ihm verbinden. Es gibt eine ganze Reihe Texte, wo erzählt wird, dass David bedroht wird, dass er von einem mit Steinen beschmissen wird, dass er verflucht wird, dass er teilweise fliehen muss, weil er mit seiner Herrschaft nicht durchkommt. Aber das, was ihm gelungen ist, und da ist er wirklich ein Glückspilz in der damaligen Zeit gewesen, ist, dass er die verschiedenen Stämme, die wir heute zu Israel zählen, die im Alten Testament erwähnt werden, dass er die vereint hat. Das war ein mehr oder weniger wilder Haufen, die manchmal zusammengehalten haben, manchmal nicht. Und ihm ist es gelungen, auch durch einigen Druck, diese Stämme eben zu vereinigen und damit ein stabiles Reich zu gründen. Und Salomo war eigentlich der Erste, der irgendwie richtige Strukturen geschaffen hat. Wir kennen zwar den Tempel und den Palast nicht, weil wir dort nicht graben können. Das ist heute der Haram al-Sharif in Jerusalem, das drittgrößte Heiligtum oder drittwichtigste Heiligtum des Islam. Ist völlig unmöglich, dort irgendwelche Grabungen zu machen. Aber wir haben sehr genaue Beschreibungen dessen, wie der Tempel ausgesehen hat im Alten Testament. Und man kann das rekonstruieren. Und das lässt sich auch gut mit etwa zeitgleichen Funden zusammenbringen. Das scheint also wirklich ein alter, authentischer Text zu sein, wie dieser Tempel ausgesehen hat. Und Salomo hatte offensichtlich auch das große Glück, dass er wirtschaftlich einigermaßen autark war. Das wird im Alten Testament nicht genannt, aber wir wissen durch archäologische Funde, dass es in dieser Zeit südöstlich des Totenmeers in Phenan, biblische Punon, Kupferbergwerke eröffnet wurden. Und das hat ihm Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Ausgestaltung des Tempels gegeben. Er hatte plötzlich reichlich Metall zur Verfügung, konnte das auch handeln nach Ägypten oder in andere Länder. Es war eine Zeit, in der der traditionelle Kupferhandel, der von Zypern herkam, in Zypern steckt der Kupfer auch mit drin, dass der da mehr oder weniger zusammengebrochen war und es daher, wenn man Kupfer haben wollte, man auf die Funde von Phenan zurückgreifen musste. Also da scheint manches, was im Alten Testament so gar nicht klar gezeigt wird, aber scheint sich einiges durch die archäologischen Funde doch zu einem Puzzle zusammenzufügen lassen, das halbwegs stimmig ist.
1000 Antworten.